Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer. Orit Tempelmann begrüßt euch herzlich zum heutigen Kirchenfenster. Schaut denn aus dem Fenster, seht ihr das zentrale Symbol vom Judentum? Seht ihr den zweiten Tempel von Jerusalem? Natürlich nicht. Das ist heute leider unmöglich. Der Tempel hat eine reiche und bewegte Geschichte. Er ist auf dem Tempelberg von Jerusalem gestanden und ist der Nachfolger vom ersten Tempel gewesen, vom Salomonischen Tempel, wo von den Babyloniern im Jahr 586 vor Christus ist zerstört worden. Die Geschichte vom zweiten Tempel fängt an mit seiner Errichtung im 6. Jahrhundert vor Christus und endet mit seiner Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Das war jetzt aber eine Zusammenfassung mit Lichtgeschwindigkeit. Nach einem ersten Musikstück fangen wir dann noch einmal von Anfang an, schauen uns dann die bewegte Geschichte im Detail an. Jetzt aber singt der Matisyahu ein Lied über Jerusalem.
With no delay, picking up the bounty and as well as on our way. We've been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, them want us to give up our milk and honey. Don't you see, not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if they forget you, then my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, come from it on. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's about. Send a people a travel and a crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the sanctuary. And the gas tried to cook, but they couldn't choke me. We'd not lie down and we'd not fall asleep. So them come overseas, again and trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and a dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see, that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to. Said they're caught up in their ways and the world's gone crazy. Them don't know which just a face. Case of the Simon says, if I forget the truth, my word won't penetrate. Babylon burning in a blaze, can't see through the haze. Shut down all of them dirty ways. That's the price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay, no way, not okay. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one that could hold me down.
Der chassidische Reggae-Sänger Matisyahu hat das Lied «Jerusalem» gesungen. Mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft hat für die Juden eine neue Ära angefangen. Sie haben unter der persischen Herrschaft nicht nur die Erlaubnis bekommen, nach Judäa zurückzukehren, sondern auch ihren Tempel wieder aufzubauen. Angefangen hat der Bau vom zweiten Tempel unter der Führung von Zerubbabel, einem Enkel vom letzten jüdischen König und Statthalter der Provinz Jehud. Das biblische Buch Ezra und Nehemia berichtet von dem Wiederaufbau vom Tempo auf dem Fundament vom zerstörten Vorgängerbau und von seiner Einweihung am 12. März 515 vor Christus, also heute vor 2539 Jahren. Man hat den ersten Tempel in einfacherer Form wieder aufgebaut, weil nur bescheidene Mittel zur Verfügung gestanden sind. Im Allerheiligsten ist kein Cherubenthron mehr gestanden. Es war ein total leerer Ort, wo durch einen Vorhang vom Rest des Raums abgeteilt wurde. Und anstelle der 10 Leuchter vom ersten Tempel hat es im zweiten Tempel einen siebenarmigen Leuchter gegeben, die Menorah, der zu einem Symbol vom Judentum geworden ist. Während der persischen Periode hat der Tempel eine Zeit von relativer Stabilität erlebt. Die Periode war geprägt von einer Wiederbelebung von religiösen Praktiken und von einer Neuorganisation der priesterlichen und levitischen Dienste. Später, im 4. Jahrhundert vor Christus, ist Judäa unter die Kontrolle vom hellenistischen Reich, also von den Griechen, gefallen. Und das hat noch einmal zu grossen kulturellen und religiösen Veränderungen geführt. Der Einfluss von der griechischen Kultur und von der griechischen Religion hat sich gäng wie mehr in der jüdischen Gesellschaft bemerkbar gemacht. Und das hat zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft geführt. Unter der Herrschaft von Antiochos IV. Epiphanes ist der Tempel im Dezember 167 v. Chr. Entweiht worden. Was ist passiert? Mit der Unterstützung der Seleuziden hat eine pro-hellenistische Gruppe von Jerusalemer den Tempel am griechischen Gott Zeus Olympos gewidmet. Die Spannungen, die es schon vorher gegeben hat, haben sich in den Jahren 167 bis 160 vor Christus verstärkt und haben schliesslich zum Makkabäeraufstand geführt. Das war eine jüdische Revolte gegen die Seleukiden und sie hat zur Wiederherstellung des jüdischen Kults im Tempel geführt. Es war der Judas Makkabäus, der den traditionellen Kult wieder eingeführt hat. Er hat als allererstes den Altar abreissen, weil der durch die Opfer nach griechischem Ritual ist ja entweiht war. Dann hat er einen neuen Brandopferaltar bauen und der Tempel hat am Ende vom Jahr 164 vor Christus können neu eingeweiht werden. Die Einweihung ist festlich begangen worden und wird bis heute im Fest von Chanukka thematisiert. Chanukka, das ist das Lichterfest, wo gäng ungefähr zur gleichen Zeit wie Weihnachten gefeiert wird. Wir hören jetzt ein weiteres Lied über Jerusalem, das bekannte Jerusalem Shel Zahav, Jerusalem aus Gold, von der Nomi Schemer. Es singt Ofra Chaza.
Avir harim tzalul
Oh,
Ofra Chasa hat das bekannte Lied «Jerusalem shel Zahav», «Jerusalem aus Gold», gesungen. Unter der Chaschmoneische Dynastie, die sich nach dem Sieg der Makkabäer etabliert hat, hat der Tempel eine Zeit von der Unabhängigkeit und von der religiösen Erneuerung erlebt. Allerdings ist die Periode auch noch von internen Machtkämpfen und von der Romanisierung von Judäa geprägt worden. Wo Judäa Teil vom Römischen Reich ist worden, also vom Römischen Reich ist absorbiert worden, hat die letzte Phase in der Geschichte vom Zweiten Tempel angefangen. Mit der Zeit ist er baufällig geworden. Aus diesem Grund hat der König Herodes der Grosse, ein Vasallenkönig der Römer, umfangreiche Renovationsarbeiten am Tempel in Auftrag gegeben, um seine Pracht und Grösse zu betonen und zu vergrössern und natürlich auch, um selber in den Augen der Bevölkerung gut dazustehen. Die Arbeiten haben im Jahr 20 vor Christus angefangen und sind erst nach dem Tod von Herodes fertiggestellt worden. Der sogenannte Herodianische Tempel ist die grösste Tempelanlage im antiken Mittelmeerraum gewesen. Er hat zu seiner Zeit als Wunderwerk gegolten und hat Pilger aus der gesamten jüdischen Diaspora angezogen. Er soll so richtig prächtig gewesen sein, ganz mit dicken Goldplatten umhüllt, schreibt der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus. Der Herodianische Tempel, also der zweite Tempel, ist bis zum Jahr 70 nach Christus gestanden. Dann haben die Römer zerstört, weil die jüdische Bevölkerung von Jerusalem sich gegen ihre Herrschaft, also die Herrschaft der Römer, gewehrt hat. Die Zerstörung des Tempels war ein traumatisches Erlebnis, das das Ende einer ganzen Ära markiert hat und Auswirkungen auf das Judentum hatte, die sehr tief gegriffen haben und die bis heute noch spürbar sind. Die Juden haben das Zentrum von ihrem religiösen Leben verloren, aber nicht nur das. Sie sind aus Jerusalem vertrieben worden und nach Rom deportiert worden. Obwohl der erste und der zweite Tempel nicht mehr existieren, haben sie immer noch einen grossen Einfluss auf das Judentum und auf die Weltkultur. Der Jerusalemer Tempel bleibt ein zentrales Element der jüdischen Religion, Geschichte und Identität. Die Klagemauer oder westliche Mauer ist das einzige, was noch von der Tempelanlage ist übrig geblieben. Und sie bleibt bis heute ein heiliger Ort, der betet und um einen verlorenen Tempel getrauert wird. Die Mauer ist für das jüdische Volk auch ein Symbol für einen speziellen Bund mit seinem Gott, der früher da gewohnt hat. Nach der endgültigen Zerstörung des Tempels hat sich das Judentum grundlegend verändert. Ein Weg vom Tempel mit Opferkult und Priester hin zur Synagoge, zum Rabbi als Lehrer, zum Lesen und Auslegen der Heiligen Schriften. Der Tempel ist aber im kollektiven Gedächtnis der Jüdinnen und Juden gäng präsent geblieben. So wird zum Beispiel an Hochzeiten ein Glas zertreten, als Symbol dafür, dass kein Glück vollkommen sein kann, solange der Tempel zerstört bleibe.
Thank you.
Wir haben den Klarinettist Gyora Veitmann gehört in einem Stück von Bela Kovac. Ich mache jetzt einen Gump zurück und möchte euch noch etwas über die architektonischen Merkmale vom Zweiten Tempel von Jerusalem erzählen. Wie wir es schon gehört haben, war dieser Tempel nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein architektonisches Meisterwerk von seiner Zeit. Der Erweiterungen und Renovierungen unter dem König Herodes haben den Tempel in eine prächtige Anlage verwandelt, die die religiöse und kulturelle Bedeutung des Ortes unterstrichen hat. Die Struktur des Tempels war hauptsächlich eine Erweiterung des ursprünglichen salomonischen Tempels. Das beeindruckendste Merkmal des herodianischen Tempels war seine gewaltige Grösse. Der Tempelberg ist durch massive Stützmauern erweitert worden, die eine grosse Plattform gebildet haben. Die Klagemauer, die noch übrig geblieben ist, war ein Teil dieser Stützmauer, nicht vom Tempel selber. Auf der neuen Plattform sind jetzt mehrere Höfe, Hallen und Nebengebäude gestanden. Das Allerheiligste, der innerste Bereich des Tempels, der heiligste Ort, hat nur vom Hohepriester dürfen betreten werden. Bis heute würden religiöse Juden niemals auf den Tempelberg gehen, weil sie ja nicht wissen, wo genau der innerste Bereich war und sie ja nicht möchten das Tabu brechen. Der Zweite Tempel ist das Zentrum des jüdischen Gottesdienst und der damaligen religiösen Praxis. Es war der Ort, wo man geopfert hat, ein zentraler Aspekt des jüdischen Kults. Opfer waren Tiere, Getreide, Weihrauch und sie haben an verschiedenen Anlässen und Festen stattgefunden. Der Tempel hat auch eine zentrale Rolle in den jüdischen Festen gespielt, besonders beim Pessachfest, beim Laubhüttenfest zu Gott und beim Wochenfest Shavuot. Da sind jedes Mal Tausende von Pilgern aus ganz Judäa und der jüdischen Diaspora zum Tempel gekommen, zum Beten und Opfern. Die Priester und Leviten, die im Tempel dient haben, waren auch ein wesentlicher Bestandteil der Tempelrituale. Der Hohepriester, der höchste religiöse Führer, hat eine besonders wichtige Rolle gespielt, besonders am Versöhnungstag Yom Kippur, am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders. An diesem Tag hat er den aaronitischen Segen ausgesprochen. Man könnte das vielleicht vergleichen mit dem Segen Urbi et Orbi vom Papst an Ostern und an Weihnachten. Zur Zeit der Makkabäer war der Hohepriester gleichzeitig der oberste politische Führer. Er war der Vorsitzer des Hohen Rat oder Sanhedrin. Der Rat war der höchste jüdische Gerichtshof und die wichtigste politische Institution. Und sie hatte sogar unter der Herrschaft der Römer noch eine grosse Autonomie. Aber wer war der Hohepriester? Nach der Tora ist der ganze Stamm Levi auserwählt worden für den Tempeldienst. Eine Untergruppe der Leviten waren Kohanim. Ihre jeweilige Anführer, der Kohen Gadol, der Grosspriester oder eben Hohepriester, durfte im Allerheiligsten arbeiten. Ein Hohepriester ist aber nie sehr lange auf diesem Posten geblieben, weil man wollte vermeiden, dass er eine allzu grosse Macht ausüben konnte. Das Levitentum ist in der männlichen Linie erblich und kann weder abgelehnt noch erworben werden. Konvertiten gehören grundsätzlich nicht zu dieser Gruppe, aber das Amt des Rabbiner ist total getrennt vom Levitentum und kann von jedem Juden ausgeübt werden, der die entsprechende Ausbildung gemacht hat und geweiht worden ist. Im liberalen Judentum können das auch Frauen sein. Es heisst, die Kohanim seien Nachkommen von Aaron, einem Bruder von Moses. Der Aaron selber war der erste Hohepriester. Seine Söhne haben das Amt geerbt. Heute gibt es keine Hohepriester mehr, aber gäng noch Leviten und Kohanim. Das sind die, die zu den Familien Levi und Kohen gehören. Die Schreibweise vom Namen Kohen variiert in den verschiedenen Nationalsprachen. Man kennt sie als Kohn, Kohen, Kahane, Kagan, Kohn, Kuhn, aber auch Katz oder Kohnstamm. bekannte Vertreter von diesen Familien sind zum Beispiel der Daniel Cohn-Bendit, der Dominik Strauss-Kahn oder der Sänger Leonard Cohen. Für die männlichen Mitglieder der Kohanim gelten besondere Ehe- und Reinheitsvorschriften. So dürfen sie nach religiösem Recht, das in Israel auch als staatliches Recht angewendet wird, beispielsweise keine Nicht-Jüdin, Konvertitin oder geschiedene Frau heiraten, sondern nur eine Jungfrau, die jüdisch geboren ist. Die Kohanim spielen heute noch in der Synagoge eine besondere Rolle. Sie sind beispielsweise die, die den aaronitischen Segen aussprechen dürfen. Den Segen, den die meisten von euch kennen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Gachti vorchut bnei Israel beomram, yivarchecha Adonai veyishmarecha. Ya'er Adonai panav eleicha veyichunecha. Yisa Adonai panav eleicha ויישם לך שלום.
Nach der definitiven Zerstörung vom Tempel im Jahr 70 hat sich das Judentum müssen quasi neu erfinden. Ohne den zentralen Ort des Gottesdienstes haben sich die Synagogen zu neuen Zentren des jüdischen Lebens entwickelt und das Studium der Tora, das heisst von den fünf Büchern Moses und vom Talmud, ist wichtiger geworden. Der Talmud ist ein wichtiges Schriftwerk, in dem Rabbiner erklären, wie die Gesetze der Bibel ausgelegt werden müssen. Der Martin Luther hat den Talmud gehasst. Im Jahr 1543 hat er ein Schriftstück herausgegeben mit dem Titel «Von den Juden und ihren Lügen». Darin hat er gefordert, man soll die Synagogen und die jüdischen Häuser verbrennen und alle jüdischen Bücher konfiszieren, einschließlich Talmud. Und in der Gegenreformation hat auch die katholische Kirche der Talmud im Jahr 1559 auf den ersten Index der verbotenen Bücher gesetzt.
עוד שנים לידינו פוגשים אנשים, ארמונות וערים ובונים מגדלים, קמים ונופלים עכשיו בין כל השבילים. מצאתי לי גם כוכב אחד, ילחש לי דברים, ינחם במילים, יישאר לימים. כזה שנשאר לו כבר כשנושבת הרוח, כשלוחץ וקשה, מתנצל מתרצל, ויצחק אם תבכה, יישאר אם תרצה. אור כזה שנשאר לו כבר כשנושבת הרוח, כשלוחץ וקשה, מתנצל מתרצל, ויצחק אם תבכה, יישאר אם תרצה. Thank you.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört das Kirchenfenster auf Radio Berner Oberland. Ein Kirchenfenster, durch das wir heute einen Blick auf ein zerstörtes Jerusalemer Tempel werfen. Wir haben den israelischen Sänger Idan Reichel gehört mit dem Lied «O Kaseh», «Ein Sonnenslicht». Ein Sonnenslicht ist der zweite Jerusalemer Tempel auch für die Historiker und die Archäologen. Seine Geschichte ein faszinierendes Feld für sie. Schriftliche Quellen wie die biblischen Bücher Esra und Nehemia, die Schriften vom jüdischen Historiker Flavius Josephus und verschiedene andere antike Texte bieten ihnen wichtige Einblicke in die damalige jüdische Welt. Die archäologischen Ausgrabungen rund um den Tempelberg haben entscheidende Erkenntnisse über die Struktur und das tägliche Leben im Tempel und rund um den Tempel geliefert. Zu den bedeutendsten Funden gehören Fragmente von rituellen Gegenständen, Teile von den Stützmauern und sonst noch diverse Gegenstände, die das religiöse und das soziale Leben beleuchten. In der Mitte des Tempelbergs, dort, wo früher der Herodianische Tempel gestanden ist, steht seit dem 7. Jahrhundert nach Christus der Felsendom. Und an der südlichen Seite des Plateaus befindet sich die Al-Aqsa-Moschee. Auf Hebräisch heisst der Tempelberg Ha-Habait, der Berg vom Haus. Gemeint ist das Haus von Gott. Auf Arabisch heisst er seit dem 13. Jahrhundert Al-Haram al-Sharif, der abgrenzt heilige Bereich. Beide Bezeichnungen vom Tempelberg sind nicht neutral. Sie bringen zum Ausdruck eine bestimmte Bewertung von diesem heiligen Ort. Weil es eben keinen neutralen Namen gibt, wird in der wissenschaftlichen Literatur meist eine Doppelbezeichnung verwendet, Tempelberg al-Haram al-Sharif. Interessant ist aber, dass eine UNO-Resolution aus dem Oktober 2016, die sich mit der Gefährdung der historischen Bausubstanz vom Heiligen Ort befasst, durchgängig die Bezeichnung Al-Aqsa-Moschee al-Haram al-Sharif verwendet. Das zur Neutralität der UNO. Aufgrund der politischen und religiösen Sensibilität des Standorts bleiben viele Aspekte des Zweiten Tempels, besonders seine genaue Gestalt, wie er ausgesehen hat, trotz der Bedeutung von allen Gegenständen, die man gefunden hat, auch noch Gegenstand von Diskussionen und weiteren Forschungen. Letztes Jahr ist bei den Ausgrabungen eine seltene Münze entdeckt worden. Die Münze trägt die Inschrift «Für die Freiheit von Zion» und hat ein Loch in der Mitte. Sie hat keinen wirtschaftlichen Wert gehabt und ist vermutlich als Anhänger gedreht und als Souvenir aufbewahrt worden. Bei Ausgrabungen in römischen Militärlagern in Europa sind ähnliche Münzen gefunden worden. Das heisst, sie sind von römischen Soldaten aus Jerusalem mitgenommen worden. Dieser Fund und andere zeigen, dass sowohl jüdische Familien wie römische Soldaten Münzen und andere Gegenstände als Andenken an die Zeit des jüdischen Aufstands von den Jahren 66 bis 73 nach Christus und an die Zerstörung des Tempels aufbewahrt haben. Ich wiederhole es noch einmal. In der jüdischen Tradition bleibt der Tempel ein zentrales Symbol für Glauben, Verlust und ewige Hoffnung. An der Zerstörung des Tempels wird jedes Jahr am 9. Tag des jüdischen Monats Av, am Tisha B'Av, erinnert. Es ist ein Fastentag, ein Trauertag.
Like a widow, the city sits alone. No more children, no more pilgrims on the road. Looking for the place called the joy of all the in her beauty, she lies down in ashes and dust. Echa. are strangers with no place to belong. Driven into darkness of desperate slavery. How long can the night carry on?
Ela.
Das war das Lied «Eicha», gesungen von Sam Glaser. Ein Lied zum Tisha B'Av, einem Erinnerungstag an zerstört Tempel. Der zweite Tempel hat auch eine grosse Bedeutung für das Christentum und für den Islam. Im Zweiten Testament wird der Tempel mehrmals erwähnt, besonders im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Jesus zu Jerusalem. Die Klagemauer, der einzige Teil des Tempels, der übrig geblieben ist, zieht weiterhin Tausende von Gläubigen, Christen wie Juden und von Touristen an. Für den Islam hat hauptsächlich der Tempelberg eine grosse Bedeutung, weil auf ihm die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen, beide Orte, die eine grosse religiöse Bedeutung für sie haben. Heute ist der Tempelberg ein Brennpunkt von religiösen und politischen Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern. Noch ein paar abschließende Gedanken, eine Zusammenfassung. Der zweite Jerusalemer Tempel war mehr als nur ein Gebäude. Es ist das Zentrum des Glaubens, der Kultur und der Identität der Juden. Seine Geschichte zeigt ein Spiegelbild von vielen komplexen und häufig schmerzhaften Kapiteln der jüdischen Geschichte und er bleibt ein Schlüsselelement im Verständnis von der religiösen und kulturellen Entwicklung des Judentums und von seinen Wechselwirkungen mit anderen Kulturen und Religionen. Die Untersuchung von seiner Geschichte ist aus diesem Grund nicht nur eine Erforschung von alten Steinen, von alten Texten, sondern ohne ein tieferes Eintauchen in die menschliche Spiritualität. Der zweite Tempel von Jerusalem bleibt ein unvergängliches Symbol für die Aktualität der Vergangenheit in unserer Gegenwart. Zum Schluss möchte ich noch ein Gebet hören, das ihr sehr gut kennt, aber wahrscheinlich nie auf Aramäisch gehört habt. Unser Vater.
כוחנו אוהיל, סלה ואתו. אהונד ושמיה, נתקדש בוך, תיפה מלכופך, ניחוי סוביונך, אקנת ושמיה, אוף בער. Am lachman de sukonam yomana wash bokan au bain de wato hai iken atof hanan shbaken le hai bain de ta'alan le nasional elaf aslan men bisha metul de lak hil malkuta hay la we desputa liola nalmi amen
Das war unser Vatergebet auf Aramäisch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich schließe das heutige Kirchenfenster. Ein Fenster, das uns erlaubt hat, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Auf den zweiten Tempel von Jerusalem, der im Jahr 516 vor Christus ist eingeweiht wurde und etwas weniger als 600 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, ist zerstört wurde. Die nächsten Kirchensendungen gehören dir am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst aus der Johanneskirche von Thun mit der Predigt von der Tina Strubhaar. Und heute in einer Woche, am Dienstag, am 19. März, am Abend von 8 bis 9, das Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Am 9 Uhr öffne ich für euch ein neues Kirchenfenster. Und wer sehen wir dort draussen? Der Seppi. Der 19. März ist ja Seppi-Tag. Ein bisschen höflicher oder konventioneller redet man vom Josefstag, im Gedenken an Heilig Josef. Aber wer war er, der Mann von der Maria, der Ziehvater von Jesus? Dieser Frage gehe ich dann nach. Bis zum Schluss unserer Sendung hören wir das Kol Nidre, die Musik zum jüdischen Bet- und Versöhnungstag Yom Kippur, zuerst in einer Live-Aufnahme mit einem Kantor aus einer Synagoge und nachher in der Fassung für Cello und Orchester von Max Bruch. Ich, Orit Stempelmann, danke euch fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine besinnliche Woche. Oh.
Kippurim Shava.
Thank you.